So schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Du bist dabei bei einer Premiere. Unsere Gemeinde gibt es jetzt 7 Jahre und das erste Mal feiern wir im August Gottesdienste. Was so eine Krise nicht alles für auch positive Auswirkungen hat. Schön, dass du dabei bist. Ich bin so stolz auf unser Team und auf das, was ihr alle möglich gemacht habt. Vielleicht hast du Gäste eingeladen, vielleicht seht ihr den Gottesdienst zusammen. Dann könnt ihr auch danach euch noch ein bisschen unterhalten über das, was ihr gehört und gesehen habt. Feiert einfach die Gemeinschaft. Lasst uns das, was möglich ist, miteinander genießen und näher zueinander kommen. Das wäre schön, wenn wir im Oktober sollten wir uns dann wieder persönlich treffen können, doch ein Netzwerk haben von Beziehungen, dass wir uns ein bisschen näher kennengelernt haben. Dafür ist jetzt die Zeit August und September da. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Ich darf dich noch ganz herzlich einladen zum Ausgangspunkt dienstags 18.30 Uhr. Du weißt, wo starte ich meinen Glauben? Worauf gründe ich meinen Glauben? Wenn du diese Fragen hast, bist du herzlich eingeladen. Vielleicht schaust du zum ersten Mal zu. Das ist eine schöne Möglichkeit anzuknüpfen, dich weiter zu informieren und ja, dich paar Gedankenanregungen zu erhalten. Also dafür ist dieser Ausgangspunkt da. Wir haben ihn jetzt nochmal in dieser Folge um 18.30 Uhr starten lassen und werden dann auf 19 Uhr oder 19.30 Uhr gehen, wenn wir wieder das neu ansetzen. Ihr habt uns das zurückgemeldet und wir nehmen das gerne als Impuls auf. Letzten Sonntag haben wir davon gehört, dass Jesus nichts tun konnte, weil die Leute sich nicht richtig wahrnahmen, wer dieser Jesus ist. Und offensichtlich ist das Petrus auch so wichtig, dass er den Johannes Markus in seinem Evangelium bittet, doch darauf besonders Wert zu legen. Das ist die Frage, die Petrus umtreibt, dass wir erkennen, wer dieser Jesus ist. Wer ist Jesus? Und dass du das für dich wahrnimmst. Wer ist Jesus? Wie wichtig das ist, ist mir vor einigen Tagen deutlich geworden. In meiner Nachbarschaft ist ein junges Paar eingezogen. Und ich dachte, ach, das sind ganz gewöhnliche, nette Leute. Ich habe sie nett begrüßt und so. Habe mir nichts weiter dabei gedacht. Und vor einigen Tagen erfuhr ich dann, dass der Mann ein relativ bekannter Fußballspieler ist von einem Verein hier in Nürnberg. Und es war faszinierend, wie meine Beziehung plötzlich zu diesen Menschen anders wurde, als ich lernte und wahrnehmen konnte und hörte, dass es sich hier um einen berühmten Menschen handelt, der jetzt in meiner Nachbarschaft wohnt. Und das ist genau das, was passiert, wenn du wahrnimmst, wer jemand ist, der beispielsweise beim Einkaufen begegnet oder sonst irgendwo du an ihm vorbeiläufst und du denkst, ja, das ist doch der aus dem Fernsehen, das ist doch der, den ich kenne. Plötzlich ist dieser Mensch jemand anderes, plötzlich ist deine Beziehung zu diesem Menschen jemand anders, plötzlich hörst du alles das, was der sagt, anders und er kann auch möglicherweise mehr für dich tun. Und deswegen hängt von dieser Frage, die du für dich selber gibst, wer ist Jesus, wer ist Jesus für dich, hängt letztlich alles ab. Die Antwort, die du gibst. Und Petrus fängt diesen Bericht, den er von Johannes Markus aufschreiben ließ, dort in Rom, kurz vor seiner Hinrichtung, lässt er damit anfangen, dass er sagt, dies ist der Anfang der guten Botschaft, des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Er lässt uns überhaupt nicht im Unklaren, wer dieser Jesus für ihn ist. Und dann endet sein Evangelium fast mit den Worten, und du siehst, dass es sich so richtig wie so ein roter Faden durchzieht. Und wenn du das Markus-Evangelium jetzt vielleicht auch im August so für dich ganz nochmal von Anfang bis Ende liest und auch über die Texte nochmal nachdenkst und die Berichte, dann ist es Petrus wichtig, dass er sagt, als der Hauptmann, der dabei stand, ihm gegenüber sah, dass er so verschied, also dass es jetzt die Kreuzigung und er hört, wie dieser Hauptmann sagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Selbst der Hauptmann, der Jesus mit umgebracht hat, hat dann irgendwann erkennen müssen, diesen Menschen, den ich da umgebracht habe, das war wirklich der Sohn Gottes. Und dazwischen spricht der Vater, als Jesus getauft wurde, aus dem Himmel und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Du bist der, mit dem ich eine ganz intensive Beziehung habe. Du bist der Sohn, den ich so sehr liebe. Und ich schicke diesen Sohn jetzt in diese Welt, lässt uns Johannes wissen, damit ich der Welt zeige, wie sehr ich sie lieb habe und damit sie durch den Sohn, durch meinen Sohn gerettet werden, auch in diese Beziehung, die ich zu diesem Sohn habe, wieder hineintreten können. Und Jesus selber, durch das Markus-Evangelium, wir haben das gehört, sagt uns, daran sollt ihr erkennen, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, Sünde zu vergeben. Oder zum Beispiel die Geschichte, ich erinnere noch kurz an diese Geschichte, wo die Jünger im Boot waren und waren verzweifelt und es ist ein Sturm losgebrochen und sie haben gekämpft und geschwitzt und hatten total Angst. Und dann kommt Jesus und beendet dieses Spektakel, spricht zu dem Meer, spricht zu dem Sturm und alles legt sich, wird still und ruhig. Und dann fragen sich die Jünger die Frage, die Petrus umtreibt, die Petrus dir aufgibt und die Frage, mit der du letztlich auch ringen musst und auf die du eine Antwort finden darfst. Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Jesus? Und wie wichtig diese Frage ist, das betont Petrus, indem er uns berichtet, dass Jesus selbst die Jünger mit dieser Frage konfrontierte. Sie waren unterwegs, gingen durch die Dörfer von Caesarea und Philippi, waren sie unterwegs und ich stelle mir das so vor, sie sind gewandert und haben sich so unterhalten über dies und jenes. Und dann sagt Jesus so beiläufig, sagt mal Jungs, wenn ihr so rumhört, was hört ihr denn so? Was sagen denn die Leute, wer ich bin? Für wen halten mich die Leute? Für wen halten mich die Leute? Und dann sagen einige Jünger, manche halten dich für Johannes den Täufer. Also dieser Johannes der Täufer, das war der Cousin von Jesus und der wurde umgebracht, weil er dem Herodes gesagt hat, du, was du da machst, ist nicht in Ordnung. Und das hat der Frau des Herodes nicht gefallen. Und weil er tot war, haben die gedacht, vielleicht ist dieser Johannes neu auferstanden, wieder zum Leben gekommen und das ist jetzt der Johannes. Andere sagen, manche halten dich für Elia. Also das ist aus der hebräischen Bibel eine Verheißung, dass eines Tages Elia kommen wird, der spezielle und wunderbare Dinge tun wird. Sie halten dich für Elia. Manche halten dich für einen der anderen Propheten. Und das an sich ist ja schon mal eine tolle Offenbarung, dass du für dich sagst, dieser Jesus ist ein Prophet. Es gibt Menschen, die Jesus tatsächlich für einen Propheten halten. Und das ist ein guter Anknüpfungspunkt, weil dann ist es ja wichtig, was dieser Prophet zu sagen hat. Dann muss ich mich damit ja auseinandersetzen. Dann hat er ja Autorität für mein Leben. Also insofern, das ist schon mal ziemlich viel, dass man sagt, Jesus ist ein Prophet. Aber Jesus sagt, lass uns da nicht stehen bleiben. Und dann zoomt er quasi so ein und bringt den Fokus auf die einzelnen Jünger und sagt, und ihr, fragt er, für wen haltet ihr mich? Und das ist letztlich die alles entscheidende Frage, die Jesus auch dir heute stellt. Und du, für wen hältst du mich? Wer sagst du, dass ich bin? Und wenn du so antwortest wie Petrus, der dann sagt, also ich habe geantwortet, du bist der Messias. Dann bedeutet das doch, wenn du wirklich sagst, dass Jesus der König der Könige und der Herr aller Herren ist und der Sohn Gottes, dann bedeutet das doch für dein Leben, dass du diesem Jesus beginnst nachzufolgen und dass du dich dafür interessierst, was dieser Jesus sagt, welche Aufträge er hat, was er zu dir redet, in welche Beziehung er dich einlädt, welche Beziehung er mit dir haben möchte. Also, was sagst du, wer dieser Jesus ist? Und wenn ich dich jetzt fragen würde, wer sagst du, dass Jesus ist, dann würdest du vielleicht, so wie in der Schulaufgabe auch, die richtige Antwort geben oder du würdest aus einem Multiple-Choice-Test auswählen können, ein guter Lehrer, ein Prophet, der Messias, dann würdest du sicher, weil aufgrund deines Hintergrundes, aufgrund deines Wissens, deiner Bildung sagen, der Messias. Aber lass uns das noch etwas persönlicher machen. Was sagt dein Leben, wer Jesus ist? Was sagt, wie du deine Zeit verbringst, wer Jesus ist? Was sagt, welche Prioritäten du setzt, wer Jesus ist? Was sagt, wofür du dein Leben einsetzt, wer Jesus ist, wofür du dein Leben verbrauchst. Denn wir sagen ja immer so, das ist ja so sein Leben geben für den Glauben. Das klingt irgendwie so völlig abgehoben, aber hast du das nicht schon erlebt, dass Menschen ihr Leben geben für eine Firma und dann sogar über diese Firma sterben und ihr ganzes Leben eingesetzt haben, um eine Firma aufzubauen und dann irgendwie mit Herzinfarkt vom Stuhl fallen? Oder dass jemand sein ganzes Leben einsetzt für eine Karriere? Oder dass jemand sein ganzes Leben einsetzt, um sich einen Porsche leisten zu können oder in einem bestimmten Haus zu wohnen? Oder Sport zu treiben, sein ganzes Leben für den Sport, sein Leben war der Sport, sein Leben war die Musik, sein Leben war, und jetzt setzt du ein, wofür er sein Leben eingesetzt hat. Also, das ist nicht total abgedreht, das erleben wir in unserer Gesellschaft überall, dass Menschen ihr Leben einsetzen. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel zu dir spreche, setze ich auch einen Teil meines Lebens ein, um mit dir zu reden. Meine Zeit, das Leben, was ich habe, das, die Energie, die ich habe, setze ich gerade ein, um mit dir zu reden. Also zu kennen, wer Jesus ist und was er uns anzubieten hat, das ist letztlich der Schlüssel zu dem Leben, zu dem Jesus uns eingeladen hat. Und dann sagt Jesus, und jetzt wird es ein bisschen ernster im Ton, dann sagt Jesus, hört mal zu, Jungs. Also ich will euch mal sagen, was jetzt auf dem Programm steht. Jesus spricht mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden muss und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen wird. Er wird getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Vor 2 Sonntagen hat uns Hans-Georg sehr eindrucksvoll deutlich gemacht, wie aufgebracht gerade die religiösen Führer waren über Jesus. Und es war nicht tatsächlich die Tatsache, dass Jesus an einem Schabbat einen Mann geheilt hat, der eine verkrüppelte Hand hat, sondern es war die Tatsache, dass Jesus alles auf den Kopf gestellt hat. Er alles neu gemacht hat. Und das ist letztlich die Botschaft, die Jesus bringt und die Petrus immer wieder betont. Jesus ist gekommen und hat gesagt, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt ist das Reich Gottes nahe. Und die angemessene Reaktion darauf ist, dass du dich diesem Reich Gottes zuwendest, dass du dich diesem Jesus zuwendest. Aber dass Jesus sagt, der Messias soll verworfen werden und muss vieles leiden, das hat die Jünger total verwirrt. Eben hat doch Petrus die Offenbarung gehabt, du bist der Messias, du bist der Verheißene, du bist der, der uns rettet, du bist der, der Israel wiederherstellt. Kann der Messias, der Sohn Gottes, ermordet werden? Sie dachten, schlimme Dinge können nur Menschen passieren. Sie dachten, schlimme Dinge können guten Menschen nicht passieren. Sie dachten, schlimme Dinge können guten Menschen nicht passieren. Und Jesus war der beste Mensch, den sie getroffen hatten. Das kann doch nicht sein, Jesus. Das darf nicht sein. Klar und offen redete Jesus mit ihnen. Und Petrus, der hatte diesen enormen Widerwillen. Der hat gesagt, nein, stopp, Jesus. Völlig falscher Weg, so wird das nichts mit unserer Bewegung. Wenn du jetzt da nach Jerusalem gehst und du weißt schon heute, dass du dort umgebracht wirst, dann gehen wir da lieber nicht hin, dann lassen wir das mal sein, denn sonst ist ja unser Anführer tot und dann wird das mit dem Reich Gottes nicht. Und Jesus nimmt ihn beiseite und versucht ihn mit aller Macht davon abzubringen. Er versucht ihm zu sagen, du, den Weg, den du da einschlägst, dass du dein Leben gibst, das führt nicht zum Leben, das führt zur Katastrophe. Du machst uns Angst, Jesus. Du erschreckst die Kinder. Das kann doch nicht sein. Und dann wendet sich Jesus um, sieht seine Jünger an, sieht den Petrus an, schaut ihm direkt in die Augen und weist ihn scharf zurecht. Da ist eine massive Konfrontation, die wir auch immer wieder erleben, wenn wir Jesus nachfolgen und wenn wir sagen, ich möchte jetzt die Prioritäten anders setzen, ich möchte jetzt mein Leben einsetzen, um zu hören, was Jesus sagt. Ich möchte, das ist plötzlich mir wichtig. Jesus sagt zu dem Petrus, geh weg von mir, Satan. Eben noch sagt er, du Petrus, du bist total toll, 100 Punkte, das hat dir der Vater geoffenbart, fantastisch. Und jetzt im nächsten Augenblick sagt Jesus zu Petrus, geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Was du dir vorstellst, ist ein Königreich wie alle anderen Königreiche. Und ist es nicht oft so, dass wir denken, ja, Jesus, das ist alles total toll und hört sich auch schön an und wir nehmen diesen Jesus noch mit in unser Leben hinein, weil irgendwie wir denken, das brauchen wir, das macht unser Leben vielleicht reicher oder gemütlicher oder mindestens haben wir dann irgendwie noch einen Helfer, wenn wir in der Not sind. Aber ansonsten leben wir unser Leben so weiter, wie wir das bisher gewohnt sind. Wir denken immer noch in die Kategorien dieser Welt, dieses Reiches. Wir möchten, dass Jesus der König ist. Wir möchten, dass Jesus herrscht. Wir möchten selber Bedeutung haben und so weiter. Und wir spüren plötzlich, hier ist eine scharfe Konfrontation und genau da liegt der Konflikt. Mein Reich, sagt Jesus, ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist ein anderes Reich. Und um das deutlich zu machen, ruft Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagt, Leute, ich habe euch mal was zu sagen. Ich möchte das nochmal ganz klar machen. Wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er nach anderen Prinzipien leben. Dann muss er sich selbst verleugnen. Also was Jesus sagt, ist, der Großzügige lebt. Der sein Leben gibt, der lebt. Der sein Leben bewahren möchte, verliert es. Er muss sich selbst verleugnen, er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Er muss praktisch eine andere Haltung zu dem Leben bekommen. Denn Jesus sagt, mir nachzufolgen, das bedeutet eine totale Veränderung. Das bedeutet vielleicht auch, dass du sagst, es kostet mir etwas. Es kostet mir, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr tue und loslasse und dafür andere Dinge tue. Für viele ist dieses Kreuz auf sich nehmen eher symbolisch gemeint. Manche Menschen kenne ich, für die ist das aber auch wörtlich gemeint. Die riskieren wirklich ihr Leben, also ihr irdisches Leben riskieren sie wirklich, indem sie Jesus nachfolgen. Sie sind wirklich mit dem Tod bedroht. Aber Jesus fasst das nochmal zusammen und sagt, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Zugegeben, das sind sehr schwierige Worte und unverständliche Worte. Denn wir haben es hier mit Leben und Tod zu tun und dafür ist ja eigentlich auch Jesus gekommen. Und vielleicht können wir uns, was dieses Thema betrifft, einfach der Frage von hinten her nähern und uns fragen, was bedeutet das denn, wenn jemand stirbt? Wenn jemand stirbt, bedeutet das, dass er herausgelöst ist aus allen Beziehungen. Er ist herausgelöst aus der Beziehung zu seinem Besitz. Er ist herausgelöst aus seinem Arbeitsvertrag, aus der Beziehung zu seiner Arbeit. Er ist herausgelöst aus der Beziehung zu seinen Verwandten, zu seinen Gaben, zu seinen Talenten, zu allem. Er ist komplett herausgelöst aus allen Beziehungen. Auch, und das ist mir gerade vorgestern bei der Hochzeit deutlich geworden, wo sich die Ehepartner versprechen, bis der Tod euch scheide, auch herausgelöst aus der Ehebeziehung. Das heißt also, wenn wir das Leben vom Ende her mal betrachten, bedeutet Tod, dass wir aus allen Beziehungen alle Beziehungen beendet sind. Und das ist letztlich das, was passierte, als Adam und Eva dem Teufel ihre Besitz einfach so abgegeben haben und sich bestehlen ließen. Da hat der Teufel gesagt, du wirst nicht sterben. Und tatsächlich, wenn du mal das in der hebräischen Bibel nachliest, ganz am Anfang, sind die aus dem Paradies rausgeschmissen worden und haben doch noch gelebt. Aber das Sterben, was da passiert ist, sie sind aus der Beziehung, die Beziehung zum Vater war beendet, sie war zerbrochen. Und Jesus ist jetzt gekommen, um diese Beziehung wiederherzustellen. Er ist gekommen, damit wir eine neue Beziehung zum Vater haben können. Und das bedeutet das, dass wir Leben haben. Also Jesus ist gekommen, dass wir eine Beziehung zum Vater haben. Und er hat gesagt, meine Beziehung, die ich zum Vater habe, die gebe ich dir. Die darfst du jetzt haben. Du darfst jetzt, wenn du möchtest, Sohn sein. Du darfst jetzt in diese Beziehung, die ich zum Vater habe, eintreten. Deswegen hat er seine Beziehung hergegeben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sagt er am Kreuz. Wer nur an sich denkt, wer nur sich im Sinn hat, wer nur sein Geld, sein Vermögen, seine Karriere, sein Vorankommen im Sinn hat, der hat vom Leben überhaupt noch nichts begriffen. Denn am Ende, wenn du nicht mehr lebst, hast du gar nichts. Du hast gar nichts und nicht mal eine Beziehung zum Vater. Der Vater, wenn du dann irgendwann da vor ihm stehst, wird sagen, du, ich kenne dich nicht. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Keine Beziehung. Aber wer sich von mir das Leben schenken lässt, sagt Jesus, der hat schon heute diese Beziehung zum Vater. Und weil du dann diese Beziehung zum Vater hast, kommt ja der Vater und der Sohn und der Heilige Geist und du hast Gemeinschaft mit ihnen, du hast Beziehung und dann passiert all das Wunderbare, dass wir dann erleben, dass Liebe in dein Herz hineinkommt, dass Zufriedenheit in dein Herz hineinkommt, dass Freude in dein Herz hineinkommt, Geduld, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und wie kostbar ist das auch in den Beziehungen zu den Menschen, zu deinem Ehepartner, zu deinen Kindern, zu deinen Angestellten, zu deinen Mitarbeitern. Da kann dann etwas von diesem Leben, von dieser Beziehung, sprich einfach mal nicht mehr nur vom ewigen Leben, sondern von einer ewigen Beziehung zum Vater. Von dieser Beziehung kann etwas hinfließen zu den Menschen. Jesus hat es mal so gesagt, er hat gesagt, an dieser Liebe, an dieser Beziehung, die wir zum Vater haben, werden die Leute erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Vielleicht sagst du, ja, ich schaue heute zum ersten Mal zu oder ich habe eben auch Christen erlebt, die eben das nicht gelebt haben und das kenne ich auch und das tut mir wirklich leid und ich fühle mit dir und hab einfach Geduld, deswegen predigen wir auch und versuchen nicht nur versuchen uns alle neu zu ermutigen und deswegen hat Petrus das auch aufgeschrieben und es ist ihm nicht langweilig geworden oder auch nicht so viel Mühe gewesen, einfach zu sagen, ich muss das immer wieder betonen, weil es eben diese schroffe Konfrontation immer wieder ist und selbst Petrus eigentlich einen anderen Weg einschlagen wollte. Selbst dieser Petrus, der uns heute schreibt und dessen Bericht wir haben, selbst dieser Petrus hat's an der Stelle nicht verstanden und ist sogar auf Kollisionskurs mit Gott gegangen. Jeder von uns wird sterben. Ganz egal, wie gesund du gelebt hast. Aber wenn du nur selbstbezogen gelebt hast, wenn du nur dich selbst im Sinn hattest, dann hast du am Ende nur dich selbst und damit nichts. Aber wenn du eine Beziehung zum Vater hast, dann hast du am Ende die Beziehung zum Vater, die wird dir bleiben und du hast eine Beziehung zu den Menschen, die wird dir bleiben. Und dann können wir auch tatsächlich mit Zuversicht sagen, einmal sehen wir uns wieder. Petrus, Jakobus und Johannes, die hatten ein besonderes Erlebnis mit Jesus. Jesus hat sie beiseite genommen, er wollte ihnen was Besonderes zeigen. Er hat sie auf einen Berg genommen und auf diesem Berg kommt plötzlich so eine Wolke und Mose und Elia und all diese Menschen, die wir aus der hebräischen Bibel kennen, die erscheinen dem Jesus und der Vater. Sie bereden einige Dinge miteinander. Petrus hat das nicht verstanden, er war völlig überfordert mit der Situation. Aber was Petrus in Erinnerung hat, also abgesehen davon, dass er wieder geredet hat, ohne nachzudenken, er hat eine Stimme gehört und diese Stimme aus dem Himmel hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und das ist das, was ich dir heute Morgen und heute Nachmittag auch besonders ans Herz legen möchte. Wenn du Jesus Christus kennenlernst, hör, was der Vater über ihn sagt. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollst du hören. Petrus ist so begeistert davon, dass er in den beiden Briefen, die er uns hinterlassen hat, die vielleicht Johannes Markus auch für ihn aufgeschrieben hat, da hat er gesagt, ich halte es für richtig, Und vielleicht hörst du ihn jetzt auch so, wie er das so denkt oder schreibt, als er dem Markus, Johannes Markus, das Evangelium und seinen Bericht diktiert. Ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wachzurütteln. Also mir geht es ja auch so, dass ich diese scharfe Konfrontation spüre und immer wieder mich neu fokussieren muss. Ich bin ja auch nicht davor gefeit mit Petrus und allen anderen, dass wir möglicherweise doch wieder auf diesen Weg gehen, dass wir denken, wir müssen in irgendeiner Weise nach den Prinzipien dieser Welt leben und vergessen, dass wir in einer Beziehung zum Vater leben. Die Vision unserer Gemeinde ist, so viele Menschen wie möglich in diese Beziehung zu Jesus Christus zu führen, in die ich dich auch ganz herzlich heute einlade, indem du sagst, Herr Jesus, sei mein Herr, ich möchte in diese Beziehung eintreten, ich möchte dich kennenlernen, vergib mir alles das, was diese Beziehung zerstört hat zum Vater, du hast das getragen für mich. Petrus sagt, aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wachzurütteln, immer wieder wachzurütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, diesem Zelt, das meine irdische Bleibe ist. Ich weiß nämlich, dass mein Zelt schon bald abgebrochen wird. Also, wir sind in Rom, wir sind in diesem Gefängnis, der Kaiser ist Nero, Petrus soll umgebracht werden. Er sagt, ich weiß nämlich, dass mein Zelt schon bald abgebrochen wird. Jesus Christus selbst, unser Herr, hat es mir offenbart. Also auch da sagt Jesus ihm ganz klar, so schaut's aus, Petrus. Dein Leben geht zu Ende. Aber bevor dein Leben zu Ende ist, möchte ich, dass du noch aufschreibst, was du erlebt hast mit mir, damit Menschen wie du heute und ich 2000 Jahre später davon hören können. Ein Augenzeugenbericht von einem Menschen, der uns ganz ehrlich erzählt, was er mit Jesus erlebt hat, wie schwer es sich getan hat, Jesus nachzufolgen, welche Schwierigkeiten er gehabt hat, wie er erfolgreich war und versagt hat und all das steht ja alles da drin berichtet, ganz ungeschminkt und ganz authentisch, ohne dass wir irgendwie ein tolles Bild von dem Petrus bekommen, sondern wir bekommen ein sehr ehrliches Bild. Doch ich werde alles dran setzen, dass ihr euch auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnern könnt. Ist das nicht fantastisch? Das hat Petrus vor 2000 Jahren gesagt, ich will alles dran setzen, dass du dich auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnern kannst. Und das ist tatsächlich so, du kannst an deinen Bücherschrank gehen, du kannst die Bibel aufschlagen, du kannst dich jederzeit, genau das, was er da gesagt hat, jederzeit an diese Dinge erinnern. Du kannst jederzeit gucken, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Oder weiche ich davon ab? Lebe ich dieses Leben, das Jesus mir gegeben hat? Bin ich auf dem Weg, dass ich gebe? Denn nur der Großzügige lebt. Der Selbstsüchtige ist auf dem Weg, nicht auf dem Weg des Lebens. Nur der gibt, nur der liebt, lebt. Und Petrus musste sich entscheiden. Er musste eine Entscheidung treffen. Wir kommen noch dazu. Geht er wieder in den Norden von Israel zum Fischen? Lässt er sein Geschäft wieder aufleben? Und gibt diesem seinem Leben den Sinn, Fischer zu sein? Er hätte Fischer werden können, bleiben können, zurückgehen können, wäre als alter Mann dort gestorben und als einer der vielen Fischer, die dort gearbeitet haben, wäre er beerdigt worden und niemand hätte ihn jemals sich an ihn erinnert, jemals gewusst, dass er gelebt hat. Ganz zu schweigen, dass dieser Petrus heute zu dir spricht, heute in dein Wohnzimmer kommt, heute dich besucht, heute dir quasi durch seinen Bericht erzählt, was er mit Jesus erlebt hat und Jesus quasi auch direkt eigentlich bei dir heute ist. Vielleicht müssen wir keine so dramatische Entscheidung treffen, aber es ist tatsächlich so, gerade in dieser Phase, in der wir als Gemeinde sind, müssen wir uns natürlich schon entscheiden, wollen wir zurückfallen auf das, was wir kennen, auf das Gemütliche, auf das, was wir kontrollieren können? Oder wollen wir dieses Zeichen, das uns der Vater gibt, hören und sagen, lass uns gehen, lass uns zu den Menschen gehen, lass uns die Menschen, die um uns herum sind, einladen, lass uns dieses Leben, das der Vater uns gegeben hat, das der Vater dir geben will oder gegeben hat, lass dieses Leben herausfließen, lass es wie so ein Strom hinausfließen in das Land. Lade Menschen ein in dein Haus, lad sie ein zum Kaffee trinken, wenn dir das Mittagessen zu viel Aufwand ist. 16 Uhr Kaffee trinken, 17 Uhr sagst du, wollen wir zusammen einen tollen Gottesdienst schauen. Wir haben ein wunderbares Lobpreisteam, das so berührend uns hilft, Gott anzubeten, und wir versuchen auch Sonntag für Sonntag das Wort Gottes so zu predigen, dass jeder es verstehen kann. Also, dass die Voraussetzungen sind super günstig. Es ist nur einfach die Notwendigkeit, dass du dich in Bewegung setzt und sagst, ich will jetzt nicht einfach nur nehmen, ich will nicht einfach nur für mich das nehmen, sondern ich will mit den Werkzeugen, die wir als Gemeinde zur Verfügung stellen, möchte ich jetzt hingehen zu den Menschen. Und darf ich dich auch bitten, im August uns zu unterstützen? Wir brauchen dringend nicht nur dein Gebet, sondern auch deine finanzielle Unterstützung. Und wenn du bisher dich noch nicht durchringen konntest, einen Dauerauftrag einzurichten, darf ich dich bitten, dass du uns regelmäßig eine Summe Geldes zur Verfügung stellst. Das wäre für uns eine Riesenermutigung, denn im Herbst stehen für uns große Herausforderungen an. Wir müssen uns neu aufstellen. Wir müssen schauen, wie wir das, was wir an Möglichkeiten haben, jetzt in die Zukunft weiterentwickeln. Und dazu brauchen wir Ressourcen, und wir sind sehr angewiesen darauf, dass du dein Herz aufmachst, dass du großzügig bist, dass du auch an der Stelle gibst. Und wenn wir jetzt das Gebet beten, das Jesus uns gelehrt hat, dann hör in diesem Gebet genau das, was Jesus dir geschenkt hat. Er schenkt dir Beziehung, er schenkt dir, dass du zu seinem Vater Vater sagen darfst. Und so schenkt er dir das Leben. Du darfst heute, wenn du möchtest, mit mir und mit uns allen zusammen jetzt beten. Lieber Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denk an den Ausgangspunkt, jeden Dienstag 18.30 Uhr. Schau vorbei, es sind noch einige Male Ausgangspunkt. Du kannst das in unserem Programm und auf unserer Internetseite finden. Wenn diese Serie rum ist, Ausgangspunkt, dann beginnen wir den Ausgangspunkt wieder neu, aber dann zu einem späteren Zeitpunkt, das geben wir noch bekannt. Und jetzt sollst du noch den Segen Gottes empfangen. Der Herr segne dich. Und der Herr behüte dich, der Herr blicke dich freundlich an, der Herr blickt dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Schön, dass du dabei warst, freu dich auf nächsten Sonntag. Da geht's dann weiter in dem Bericht, den Petrus seinem Dolmetscher und Schreiber Johannes Markus diktiert hat. Bis dahin.